SWR aktuell, mondial.
Hallo, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer neuen Folge von SWR aktuell mondial.
In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen, die unsere Gesellschaft vielfältig und aufregend machen.
Heute starten wir bei SWR aktuell mondial unsere Sommerreihe mit dem Thema Heimweh bzw. Fernweh. Wir, das sind
Viktoria Merkulova, hallo.
Und ich bin Utku Pasake, hallo. Sommer, Strand, Meer und nix wie weg, denken vermutlich viele jetzt und fragen sich, wo kann man hinreisen, wo sind die Inzidenzwerte niedrig?
Ja, in der Folge unserer Sommerserie geht es aber heute vor allem um Heimweh, genauer gesagt um Heimat und Heimatgefühle, und zwar in einem ganz bestimmten Bereich, im Sport.
Wir haben uns aktuell von den Olympischen Spielen in Tokio inspirieren lassen und uns gefragt, wie können Sportvereine Heimat werden? So sehr, dass man Heimweh nach dem Verein hat, den Sportkameradinnen und Sportkameraden.
Ja, und vor allem jetzt im Sommer, an der frischen Luft gibt es ja so viele Möglichkeiten, auch Vereinssport draußen zu treiben. Aber man fragt sich dann auch schnell, wo bin ich eigentlich, in welchem Verein willkommen und wie werde ich empfangen, wenn ich zum Beispiel aus einer anderen Kultur komme? Genau das besprechen wir heute.
Mit uns in der Runde diskutieren Sohaila Hosseini. Sie hat in Stuttgart einen Schwimmverein für muslimische Frauen gegründet. Hallo Sohaila.
Hallo.
Hallo.
Unsere zweite Gästin ist Laura Bartsch. Sie betreut beim Württembergischen Landessportbund WLSB das Programm Integration durch Sport. Und jetzt wird es olympisch. Integration durch Sport ist nämlich ein Programm des Deutschen Olympischen Sportbundes, DOSB. Und das ist der Dachverband der deutschen Sportverbände. Und gefördert wird euer Programm Integration durch Sport durch das Bundesinnenministerium. Hallo Laura.
Hallo. Hallo. Wir steigen mit unserer kleinen, kurzen Kennenlernrunde direkt mal ein in diese Folge. Unsere Sommerreihe heißt ja Heimweh, Fernweh. Zuerst, Sohaila, wann hattest du denn das letzte Mal so richtig Fernweh?
Das letzte Mal? Ja, 2018 hatte ich gehabt.
Wo wolltest du da unbedingt hin?
Ich wollte einfach weggehen und dann war ich sogar zweimal weg.
Und zwar, wo ging's genau
einmal
hin?
Einmal bin ich nach Iran, wo ich herkomme, geflogen, und danach waren wir in Philippinen und es war wunderschön.
Wow, das ist wirklich
jetzt, Heimweh manchmal, genau nach dieser Landschaft und die schönen Ecken und die Menschen, die so einfach und so lieb und so wirklich freudig waren, wenn die einem gesehen haben, dass man da als Tourist durch die Straßen geht.
Also Fernweh hast du?
Hin und wieder, ja. Mhm.
Laura, und du hast gerade jetzt in diesem Moment Fernweh. Warum und wohin möchtest du?
Ja, genau. Also aufgrund von Corona fehlt mir das jetzt doch schon 1,5 Jahre sehr, dass man nicht mehr richtig verreisen kann, weil tatsächlich das Reisen eine sehr große Leidenschaft auch von mir ist. Und tatsächlich war der letzte Plan auch, dass wir in den Iran reisen. Und dann kam Corona dazwischen. Und deshalb fieber ich jetzt so irgendwie dem Ganzen entgegen, dass es einfach bald wieder möglich ist und zumindest jetzt im Sommer mal nach Italien oder Österreich, um so das
nachzuholen, was genau, man verpasst hat an genau Sommergefühlen. Sehr schön.
Heimweh oder Fernweh kann man irgendwie auch haben, wenn man lange Zeit keinen Sport gemacht hat und dann doch diesen Sport vermisst. Wann habt ihr das letzte Mal Sport vermisst, weil ihr das aus bestimmten Gründen nicht machen konntet?
Eigentlich die gesamte 2020 und jetzt bis vor einem Monat, Juli, haben wir es durch Corona einfach vermisst. Die Frauen, die bei uns gekommen sind, haben es total vermisst. Das war ein Loch im Lebensstandard, sage ich mal, oder tagtäglich, was man macht.
Laura, hast du Sport vermisst jetzt in jüngster Zeit?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin eigentlich auch Mannschaftssportlerin, Fußballspielerin, genau. Und das war jetzt natürlich während Corona auch nicht wirklich möglich. Ich bin dann aufs Rennrad umgestiegen, aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit der Gemeinschaft und dem Mannschaftsgefühl, das man einfach hat in so einem Team.
Sportvereine, Sohaila, was bedeutet eigentlich dein Verein für dich?
Eigentlich sehr viel. das füllt mich aus. Ich bin da zu Hause. Ich mache die anderen Leute heimisch, die Freude teilen, was Gemeinsames erleben. Das ist alles eigentlich in so einem Vereinsleben drin.
Laura, was bedeutet dir dein Sportverein? Was hat er dir bedeutet?
Sehr viel. Ich kann mich da so heller nur anschließen und ich denke vor allem immer an meine Kindheit und auch an meine Jugend zurück, wo ich eigentlich immer im Verein war, wo alle meine Freunde im Verein waren und wir nicht nur gemeinsam trainiert haben, gemeinsam Wettkämpfe bestritten haben. Nein, wir haben auch ganz viel Zeit neben dem Platz miteinander verbracht. Ich konnte da einfach auch unglaublich viel für mein Leben mitnehmen im Verein.
Wir merken gerade, wie wertvoll eigentlich Sportvereine für viele Menschen sind, wie viel Gemeinschaftsgefühl dadurch entsteht. Und unsere Frage heute ist, wie können Sportvereine wirklich alle Menschen erreichen in Deutschland? Also Sportvereine, die vorurteilsfrei und offen wirklich für alle sind, die Lust auf Sport haben. Und warum ist jetzt diese Frage so wichtig? Könnte man sich jetzt fragen. Zahlen vom Sportentwicklungsbericht zeigen, dass beispielsweise Menschen mit Zuwanderungshintergrund im Verein Sport unterrepräsentiert sind. Wenn wir jetzt nach Baden-Württemberg zum Beispiel schauen, hier waren 2013, 2014 nur 8% der Sportvereinsmitglieder in Baden-Württemberg mit einem Zuwanderungshintergrund und davon 2,4% Frauen. Und das war sehr überraschend, alles für mich auch zu lesen und zu hören. Und diese Geschlechterunterschiede, die ich gerade auch aufgezählt habe, dass so wenig Frauen eigentlich in Sportvereinen sind, die fallen ja einem direkt ins Auge und auch bundesweit. Männliche Migranten sind deutlich häufiger in einem Sportverein vertreten als Migrantinnen. Und besonders stark sieht man das bei Jugendlichen.
Ja, fragen wir mal Suhaila Husseini. Du hast ja einen Schwimmverein für muslimische Frauen gegründet in Stuttgart. Ihr bietet Schwimmkurse, aber auch andere sportliche Aktivitäten für Frauen an in geschützten Räumen. Suhaila, warum hast du diesen Verein vor 30 Jahren gegründet?
Eigentlich, ich habe damals zwei kleine Kinder gehabt. Mein Kind wollte schwimmen gehen. Ich wollte mit ihm schwimmen gehen. Und für mich war es nicht möglich, in ein öffentliches Schwimmbad zu treten und da mit meinem Kind spielen, schwimmen. Und ich wollte auch nicht meinem Mann das überlassen, dieser Spaß.
Du meinst aus religiösen Gründen?
Ja, weil wir einfach geschützte Räume brauchen. Ich habe natürlich in Deutschland, als ich hergekommen bin, habe ich ein Schwimmbad gefunden in Marbach. Die haben 2 Stunden in der Woche Frauenschwimmen angeboten. Und da kamen wirklich ältere Damen. Und dann bin ich dahin. Und die Damen, die haben sich gewundert, was machen Sie denn hier, so junges Mädchen, so junges Mädele, was machst du denn hier? Und ich habe gesagt, ja, ich will unter Frauen schwimmen. Und das ist mir hängen geblieben und wir haben wirklich gesucht und keine Stunde irgendwo gefunden, in Stuttgart sowieso nicht. Und dann meine Mitstreiterinnen und ich, wir haben uns überlegt, jetzt suchen wir für uns irgendwo, dass wir auch einen Platz in dieser Gesellschaft haben. Und so hat diese ganze Misere angefangen, diese wunderbare Misere. Wir waren 6 Frauen.
Die Gründerinnen.
Die Gründerinnen, eigentlich ja 5 bis 6 Frauen. Die Idee war da, dann haben wir uns schnell tätig, waren wir tätig. Und wir haben echt lange gesucht, bis eine von uns, die Frau Doris Geraber, möge der liebe Gott ihr Seele genetisch sein, die war Lehrerin und sie hat durch ihre Lehrerin-Dasein das für uns einfach ermöglicht, dass wir diese Stunden im Haus Klemann von Galen bekommen. Und da haben wir mit 2 Stunden angefangen. Und jetzt können wir uns gar nicht mehr retten. Und das war eigentlich dieser eigene Bedarf, war dieser Ursprung. Und ich war immer sportlich und ich wollte immer Sport treiben. Und deswegen war das diese Möglichkeit für mich.
Jetzt 30 Jahre später, warum wollen die Frauen bei dir in den Verein? Sind das noch die gleichen Gründe wie damals, wie deine Gründe, wie die Gründe der Gründerinnen?
Man glaubt es nicht. Wenn wir angefragt werden, die erste Frage ist, sind da Männer? Mhm. Sind wir Frauen unter uns? Ich habe extra nochmal nachgefragt bei meiner anderen Mitstreiterinnen, die auch Anrufe bekommen und E-Mail beantworten. Und die haben alle das Gleiche gesagt. Die erste Frage, obwohl wir muslimische Frauen sind, ja, der Titel sagt ja alles. Aber die fragen auch, ob es wirklich nur Frauen sind und wirklich geschützte Räume sind. Und die sind die einzigen Bedingungen, die immer noch wirklich geltend sind. Mit einem Unterschied, damals waren wir froh, einfach ein Becken zu haben, zu schwimmen. Aber jetzt möchten die Leute weiterkommen. Das heißt, Seepferdchen reicht nicht, da müssen wir Bronze machen und die wollen gerne einfach in diesem Sport auch weiterkommen, weil sie einfach diese Liebe zum Wasser entdeckt haben, obwohl viele Leute Angst haben am Anfang.
Sagst du mal etwas über eure Mitgliederzahlen, weil du sagst ja auch, ihr hättet eigentlich mehr Anfragen, als ihr aufnehmen könnt.
Wir haben zurzeit fast 200 Mitglieder. Wir haben laufend 6, 8 Kurse, die laufen. Wenn offen ist, dass sie laufen und in jeder Kurs sind 10 bis 13 Frauen angemeldet. Und wir haben jetzt am Ende von unserer Sommerphase, glaube ich, 7 Bronzen abgeschlossen, 5 Seepferdchen. Und es war für uns trotz dieser langen Zeit, wo wir nicht im Wasser waren, eine einzige Hurra. Und ich bin jedes Mal, ich flippe total aus, wenn man mich am Wasser sieht, wie ich dann die Frauen anfeuere und jetzt mach mal und streck dich und tu das. Und das gibt mir persönlich und auch die anderen, die einfach immer mitmachen, so viel, dass wir immer von neuem anfangen.
Vielleicht kann ich noch eine Frage dazu stellen. Ich frage mich selbst als Frau, was sagen denn die Frauen, warum sie oftmals ohne Männer jetzt schwimmen wollen? Was sind denn da die häufigsten Gründe?
Es ist auch so, nach islamischen Regeln mischen wir uns nicht mit Männern und dann noch mit Badeanzug nicht. Es gibt viele Frauen, die eigentlich in Gesellschaft außer ihre eigenen Männer und eigene Kinder mit fast gar keinem fremden Mann irgendwie sich unterhalten. Also es ist so verschiedene Richtungen mit verschiedenen Auslegungen. Und die Frauen, es ist auch so, es sind ja nicht nur muslimische Frauen. Das vergessen manche Leute. Wir haben wirklich Frauen aus aller Herren Länder. Eine Kollegin von mir, wo ich arbeite, hat sich an mich gewandt, hat gesagt, ich will so gerne schwimmen gehen, aber ich schäme mich, ich habe es nie abgeschlossen. Ich habe gesagt, komm zu uns, kriegst du deinen Schein, machst du deine Bronze, dass ich sicher bin, dass du auch nicht absäufst. Und dann darfst du mit deinem Mann und deinen Kindern schwimmen gehen.
Sie ist keine Muslimin.
Die ist keine Muslimin. Meine eigene Freundin ist mit uns geschwommen. Es gibt auch viele Menschen, die körperlich nicht diese Großen haben, dass sie sich trauen, im Wasser zu gehen. Die wollen nicht angeguckt werden. Die wollen nicht ausgelacht werden. Die wollen angelacht werden. Und deswegen kommen sie dann zu uns, weil wir Frauen sind. Wir kennen uns selber, wir schätzen uns selber und wir lieben uns selber. Und ich brauche keinen Mensch, der mir sagt, ob ich jetzt gut aussehe oder schlecht aussehe. Und diese Sicherheit bekommen die Frauen bei uns. Ich habe mich mit vielen Frauen unterhalten und meine jungen Kolleginnen haben auch gemeint, die mögen überhaupt nicht irgendwie schwimmen gehen, weil die immer eingeklotzt oder eingemacht werden. Und es ist Tatsache, wenn wir auch unsere Augen davon schließen möchten, aber es ist Tatsache, dass die Frauen sich unter Frauen viel, viel wohler fühlen. Die müssen sich nicht verstellen, die müssen nicht irgendwie sich anders benehmen, weil einfach kein Bedarf da ist.
Ich wollte es nochmal bestärken, was du gesagt hast. Es gibt natürlich bei jeder Religion viele Auslegungen.
Natürlich.
Und die haben alle ihre Berechtigung.
Natürlich.
Genau.
Ja. Das ist einfach eine eigene Verständnis sogar. Es hat nicht mit der Religion zu tun. Wenn man ein Essen kocht, eine findet es total toll und der andere sagt, oh, ja. Und deswegen in einer Familie, wenn man groß wird, ist genauso.
Genau. Der Schwimmverein von Soheila wird ja unterstützt vom Bundesprogramm Integration durch Sport. Laura Bartsch haben wir vorhin auch vorgestellt. Sie betreut dieses Programm beim Württembergischen Landessportbund. Und anknüpfend an das, was Soheila gerade sagte, welche Kriterien musste der Schwimmverein für muslimische Frauen denn erfüllen, damit er am Programm Integration durch Sport teilnehmen kann?
Prinzipiell ist es bei uns eigentlich so, dass jeder Verein mitmachen darf, der einfach eine gewisse Toleranz und Offenheit mitbringt und wo sich einfach aktiv dazu entscheidet, wir möchten Menschen mit Flucht oder auch Migrationserfahrung oder auch sozial benachteiligte Menschen zu uns in den Verein holen und wir wollen uns da aber auch aktiv drum bemühen. Und genau, wenn das die Intention von dem Verein ist, dann kann er sich einfach bei uns melden und dann unterstützen wir da gerne.
Wir haben ja gerade gehört, der Verein hat ja eine relativ kleine Zielgruppe. Ist das so in Ordnung?
Ja, also in diesem Fall glaube ich, dass es das absolut das Richtige ist und auch der einzige Weg, um auch diese Zielgruppe für den organisierten Sport auch zu gewinnen. Weil ich denke, keine dieser Frauen, die bei Soheila jetzt schwimmt, würde sich in einem herkömmlichen Schwimmverein, in einem öffentlichen Bad mit Männern, mit Jungs wohlfühlen. Und deshalb ist es in diesem Fall einfach der einzige richtige Weg, das so anzugehen, die Rahmenbedingungen so zu schaffen. Und dann ist es auch egal, wenn da jetzt nur die Frauen erreicht werden. Das ist total wichtig und wunderbar, dass die erreicht werden.
Warum braucht es eigentlich so ein Programm wie Integration durch Sport? Die Vereine stehen ja allen Menschen offen.
Prinzipiell gibt es natürlich das Bild in unserer Gesellschaft oder es gibt ja auch diese Floskeln, der Sport ist integrativ, Sport spricht alle Sprachen und man weiß einfach inzwischen, Sport wirkt eben nicht per se integrativ und es bedarf eben spezifischer Maßnahmen, Aktivitäten, um wirklich für alle Menschen Angebot bereitzustellen, dass wirklich alle Menschen sich in dem Verein auch wohlfühlen, von dem Angebot erfahren. Und deshalb ist das Programm eben sehr wichtig. Es entsteht natürlich auch ein finanzieller Mehraufwand für die Vereine, wenn man dann solche Projekte, Maßnahmen anstößt. Auch da ist das Bundesprogramm Integration durch Sport dann da und kann da auch finanziell unterstützen.
Soheila, ihr seid ja jetzt erst seit wenigen Jahren im Württembergischen Landessportbund und in diesem Programm Integration durch Sport. Was bietet denn euch das Programm alles an Vorteilen?
Wir sind erst 2015 eingetreten bei WLSB. Und es war schon immer der Plan, dass wir eintreten. Und dann haben wir natürlich auch diese Menschen mit Fluchterfahrung dann bei uns begrüßen dürfen in unsere kleine Schwimmbad. Und ab da geht einfach nur bergauf. Und ohne diese Unterstützung hätten wir mit Sicherheit nicht das erreichen können, was wir heute erreicht haben. Vor allem, wenn man bedenkt, wir haben 8 Kurse, 9 Kurse. Und 10 Leute kommen. Diese Mehrkosten, die wir dadurch hatten, weil wir dann 1, 2 Leiterinnen, Schwimmlerinnen auch noch im Boot holen mussten. Und die kosten ja Geld. Mhm. Und deswegen, das konnte unser Verein gar nicht sich leisten. Und wir sind ja eine e.V., eingetragener Verein. Wir arbeiten nicht, dass wir irgendwie Plus machen oder Gelder schaufeln, sondern wir bekommen und wir geben es genauso wieder aus.
Jetzt nochmal die Frage auch an dich, Laura. Was bietet ihr den Vereinen, die an diesem Programm Integration durch Sport teilnehmen? Ich habe bei euch bei einem virtuellen Fachtag moderiert und da mitbekommen, dass es an dem Tag ganz viele Workshops gab. Kannst du da was dazu erzählen und auch was ihr sonst so bietet?
Ja, sehr gerne. Also genau, der Fachtag, der zählt so ein bisschen in die Kategorie der Bildung und auch Sensibilisierung, was bei uns im Programm auch ein großer Schwerpunkt ist, weil genau das, was ich auch vorhin sagte, der Sport wirkt nicht per se integrativ. Die Menschen müssen sich wohlfühlen. Das hängt auch ganz viel damit zusammen, wie sensibilisiert sind auch die Menschen in den Vereinen, wo die Menschen dann dazukommen, die neuen Vereinsmitglieder, haben die interkulturelle Kompetenzen. Genau, deshalb ist das ein sehr großer Schwerpunkt von uns und wir haben da auch ein DOSB-weites Bildungsprogramm, das sich zum Beispiel Fit für die Vielfalt nennt, das wir allen unseren Vereinen auch anbieten, um einfach TrainerInnen, Übungsleitende und auch Vereinsvorstände fit zu machen in dieser Arbeit im interkulturellen, in heterogenen Gruppen. Wir besuchen unsere Stützpunktvereine dann auch mindestens einmal im Jahr, wo wir auch besprechen, was sind denn eure Ziele für dieses Jahr, was möchtet ihr dieses Jahr erreichen und überlegen dann auch gemeinsam, Mensch, wo können wir euch als WLSB auch unterstützen? Was haben wir vielleicht noch für Angebote, für Workshops, die euch da einfach unterstützen können, eure Ziele auch zu erreichen?
Also ihr nennt das Stützpunktvereine, die dann bei diesem Programm mitmachen. Gibt es denn da Sportvereine, wo das in letzter Zeit so besonders gut gelungen ist?
Zum Beispiel haben wir unterschiedliche Cricket-Vereine hier in der Umgebung auch, die natürlich schon alleine durch die Sportart ganz viele Menschen anziehen, die eine Migrationserfahrung haben. Und da hat jetzt zum Beispiel ein Verein ganz innovativ jetzt umgesetzt, dass sie vermehrt auch Frauen fürs Cricket gewinnen wollen, weil das ist tatsächlich in Deutschland auch noch noch nicht so so präsent und die koppeln jetzt zum Beispiel Zumba-Angebote mit Cricket. Also sie machen so eine Kombination, um die Frauen besser anzusprechen. Oder ein Verein in Cannstatt zum Beispiel, der bietet jedes Jahr einen sogenannten Sportaktionstag für Geflüchtete an, wo sie alle Unterkünfte für Geflüchtete in der Umgebung ansprechen, sie einladen, die Menschen kommen dann aufs Vereinsgelände, können die Sportarten ausprobieren, lernen die Trainerinnen und Übungsleitenden kennen und können so schon mal ein bisschen Vertrauen zum Verein fassen, Sportarten kennenlernen, wie funktioniert es überhaupt in einem Verein, da Kontakte zu knüpfen.
Ja. Cricket ist ja normalerweise ein Nationalsport aus England, oder?
Genau, in ganz, ganz vielen Ländern. Ja, genau. Auch Indien, Pakistan, Afghanistan. Das ist ja die zweitbeliebteste Sportart tatsächlich der Welt. Das wissen wir hier in Deutschland nur oftmals gar nicht.
Nee.
Genau.
Wie können Sportvereine alle Menschen erreichen und was bedeutet Sport überhaupt für Menschen, egal welcher Herkunft? Das erforscht auch Dr. Tina Nobis. Sie ist Juniorprofessorin am Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung. Sie arbeitet mit dem sogenannten Belonging-Konzept und überträgt dieses Belonging-Konzept auf den Sport. Belonging, das klingt ziemlich einfach, kommt von belong, zugehören, und als Substantiv ergibt das Zugehörigkeit. Aber Utku, so einfach ist es ja nicht, oder?
Ja, Victoria, vielleicht gibt es da eben auch eine anschaulichere Übersetzung als Zugehörigkeit, also zum Beispiel sich zu Hause fühlen. Ich habe mit Tina Nobis gesprochen und sie gefragt, das Gefühl Belonging, hat das auch was mit Heimat zu tun?
Belonging meint dann ganz speziell, dass es um ein Gefühl geht, sich an bestimmten Orten oder in bestimmten Gemeinschaften zu Hause zu fühlen. Es beschreibt ein Gefühl von Sicherheit und von Geborgenheit. Und es geht auch immer ein Stück weit darum, dass man sich in einem Kontext des unhinterfragten Wir bewegt. Das heißt, dass man sich in einem Kontext befindet, in dem man nicht in Frage gestellt wird und in dem man sich auch selbst nicht in Frage stellt, sondern dass man in einem Kontext oder an einem Ort oder in einer Gemeinschaft ist, an der man sich zu Hause fühlt.
Heißt also, ja, Zugehörigkeit ist richtig, aber es geht eher um ein besonderes Gefühl in einem sozialen Ort, das Gefühl, angekommen zu sein, sich heimisch zu fühlen. Und da ist auch wichtig, dass man das alles freiwillig macht. Man ist freiwillig in diesem Sportverein, man hat gemeinsames Interesse an dem Verein und an diesen Sportarten. Man will gemeinsam Sport machen. Und die Menschen können sich im Sportverein so wohlfühlen, weil das ein Ort der Zugehörigkeit ist und weil sie dort im Idealfall so angenommen werden, wie sie sind.
Laura, was sagst du denn zum Beispiel zu diesem Belonging-Konzept?
Ja, ich finde es eigentlich ganz charmant, weil also auch wir sprechen ja meistens von dem Begriff Integration und ich finde auch, dass Integration, das ist so ein bisschen sperrig und es geht meistens oder in vielen Köpfen ist einfach so drin, da kommen jetzt die anderen, die sich in unseren Sportverein integrieren sollen und da fließt meistens so mit ein gewisser Anpassungsdruck oder die sollen sich an unsere Gepflogenheiten eben anpassen und dann ist alles fein. Dazu kommt natürlich noch, natürlich kann ich in einem Verein integriert sein, formell. Ich kann da jede Woche hingehen und meinen Sport machen, aber das andere ist ja noch, fühle ich mich da dann wirklich wohl und zugehörig und deshalb finde ich dieses Konzept eigentlich spannend und eigentlich auch sehr treffend, weil ich glaube, auch im Endeffekt geht es auch darum und das ist im Endeffekt auch das Entscheidende, ob Menschen dauerhaft in einem Verein bleiben werden oder ob sie eben irgendwann austreten, weil dieses Belonging-Gefühl eben nicht eintritt.
Wie sieht das denn aktuell aus? Wie viel Zugehörigkeitsgefühle geben denn unsere Sportvereine in Deutschland momentan?
Ich denke viel. Nicht nur von unserem Verein aus. Meine Kinder, die sind ja auch im Verein groß geworden. Das heißt, die sind mit 5, 6 im Verein eingetreten und sind immer noch in irgendeinem Verein drinnen. Und für meine Söhne, die Tischtennis gespielt haben, war Verein sehr, sehr wichtig. Die Wochenenden waren geplant. Diese Wir-Gefühl, wir gehen jetzt und gewinnen und die spielen und diese Spaß, die sie Kinder hatten und diese ganze Reisen, die sie gemacht haben. Das war einfach eine sehr, sehr wichtige Geschichte. In meiner Familie kann ich schon sagen, Gott sei Dank, die haben einen Verein gehabt Und die haben sich da heimisch gefühlt, weil meine Tochter lief natürlich ein bisschen anders, leider Gottes. Aber doch, es ist schon zu Hause. Mhm. Das ist schon etwas, wo einen verbindet.
Vielleicht haben dann auch deine Kinder einfach den richtigen Sport jetzt bekommen. Es gibt ja Sportvereine, die eher das Gefühl der Zugehörigkeit verwehren können. Genau. Ein Beispiel Golf, ne? Total krass hohe Aufnahmegebühren in den Clubs. Da kommt ja auch nicht jeder rein.
Ja, Tina Nobis hat gesagt, da gibt es auch noch andere Dinge, die Zugehörigkeit verwehren können. Zum Beispiel hat sie gesagt, sogenannte Mikroaggressionen.
Mit Mikroaggressionen ist gemeint, dass bestimmte Gruppen in Sportvereinen, und auch dazu gibt es ein paar qualitative Studien, durchaus Mikroaggressionen erfahren. Das sind zum Beispiel rassistische Witze, die in der Umkleidekabine erzählt werden. Das sind bestimmte Begriffe, die verwendet werden und die beleidigend sind. Und das sind zum Beispiel auch Erfahrungen, die auch speziell schwarze Menschen in Vereinen machen, dass das Thematisieren von Rassismus oft dazu führt, dass ihnen Rassismus abgesprochen wird oder dass sie das Gefühl haben, sie müssen durch bessere Leistungen überzeugen, um gleichermaßen anerkannt zu werden.
Gibt es das Gefühl, dass man mehr Leistung bringen muss, um anerkannt zu werden, Suhaila?
Ich denke schon. Ich meine, unsere Gesellschaft ist so gepolt, dass wenn Name ein anderer Name ist, auch bei normalen Bewerbungen, die von vornherein aussortiert werden. Und leider Gottes gibt es diese, ich will nicht sagen Diskriminierung, ich weiß nicht, was für ein Wort ich nehmen soll. Leider gibt es, im Sport gibt es auch natürlich. Und ich kann wirklich ein Beispiel, kann ich jetzt geben. Meine Tochter, die war 7, 8 Jahre alt, sie war beim Turnen, sie war sehr gut. Und die ist dann zu einem Wettkampf mitgegangen. Ich habe extra eine Hose für sie gekauft, weil sie es auch nicht so haben wollte, dass sie einfach nur mit dieser Body Gymnastik machen, und das haben sie auch natürlich angeboten, und ich habe es gekauft, und da hat der Schiedsrichter sie aufgefordert, die Hose auszuziehen, und sie hat sich geweigert. Ich war nicht da, ich habe nicht gesagt, sie soll sich weigern oder nicht, das war einfach ihre eigene Entscheidung. Ich ziehe meine Hose nicht aus. Die hat mitgemacht, aber sie hat ganz viele Punkte abgezogen bekommen. Und leider die Trainerin oder die Dame, die mit ihr mit dabei war, hat sie nicht um Schutz genommen. Zumindest, dass sie sagt, egal wenn die Punkte weg sind, wir wissen, dass du gut bist. Und ich habe mich mit ihr nochmal unterhalten. Und sie hat gesagt, Mama, ab da wurde ich nicht mehr gefordert. Ich war genauso gut wie die anderen Mädels, aber ich wurde immer, als Außenseiter musste ich mich halten. Und es war mir damals nicht so bewusst wie heute.
Und das wegen eben einer besonderen Hose, einer besonderen Turnhose,
die sie... Ich denke schon. Ja, ich denke schon, weil sie einfach ihre Hose nicht ausziehen wollte. Mhm. Das war ihre Entscheidung, ich war nicht dabei. Und die war erst 7 Jahre, vielleicht konnte sie auch ausziehen, wäre auch nicht so schlimm. Aber sie hat für sich entschieden, mache ich nicht. Und die ist bis fast 18. Lebensjahr noch drin geblieben, weil die einfach gerne geturnt hat. Aber es war schon für sie immer... kein Gefühl, ich gehe hin, ich renne hin.
Ich gehöre dazu.
Mich lacht es in mein Herz. Ich gehöre dazu. Meine Frauen, die rennen, die kommen, wenn sie zu spät sind, entschuldigen sich 100 Mal. Und die freuen sich. Und dieses Kind, mir tut es unendlich leid. Heute, wirklich, vielleicht war ich nicht genug dabei.
Man vertraut ja auch in das Schulsystem irgendwie und in die Lehrer, in die Bildung, glaube ich, einfach ganz am Anfang. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich aus einem katholischen Religionsunterricht einfach rausgeschmissen wurde und musste draußen 2 Stunden sitzen, weil ich russisch-orthodox bin. Ich war einfach dabei, um dabei zu sein, ohne jetzt groß da mitzumachen vielleicht. Aber ich wurde einfach aus diesem Klassenzimmer rausgeworfen.
Wie alt warst du da kurz?
Ich würde sagen 12, 13.
Ja. 12. Was hat das mit dir gemacht? Welche Gefühle hattest du da?
Ich habe das, glaube ich, mit 12 Jahren noch gar nicht so richtig verstanden, was da los war. Das Blöde war einfach nur, dass Schülerinnen und Schüler aus dieser Klasse gemerkt haben, ich bin irgendwie anders. Ich musste raus aus dieser Klasse und habe mich draußen mit einem Pausenbrot irgendwie hingesetzt und habe 2 Stunden gewartet. Das hat mich letztendlich ein bisschen schüchterner gemacht, als ich wirklich bin. Aber da meine Klasse so tolerant war, haben die das alle vergessen im nächsten Moment. Und deswegen war es für mich relativ okay. Aber klar, ich habe mich schon so ein bisschen wie ein Außenseiter gefühlt.
Suhaila, du hast erzählt, bei Bewerbungen für Praktikas und so weiter, da ist es so, dass es eben Untersuchungen gibt, wenn man einen ausländischen Namen hat auf der Bewerbung, dann sinken die Chancen. Ja. Tina Nobis hat mir auch zu dem Thema etwas gesagt.
Es gibt zum Beispiel eine Studie von meinen Kollegen aus Zürich um die Gruppe von Helmut Dietl-Kornel, Nesseler und Carlos Gomez-González. Die haben ein Feldexperiment durchgeführt, sprich, die haben 1600 Fußballvereine in Deutschland angeschrieben und um die Teilnahme an einem Probetraining gebeten. Und einige dieser E-Mails waren mit deutsch klingenden Namen unterschrieben, andere mit italienisch, polnisch oder türkisch klingenden Namen. Und diese Forschergruppe aus Zürich findet tatsächlich heraus, dass die Chance, dass sie eine Einladung zum Probetraining erhalten, wenn sie nach einem Probetraining per E-Mail fragen, deutlich kleiner ist, wenn diese E-Mail mit einem ausländisch klingenden Namen unterschrieben ist. Und das wäre ein erster Moment, wie Zugehörigkeit verwehrt wird. Es wird immer gesagt, Sportvereine sind offene Organisationen. Prinzipiell kann jeder Mitglied werden. Aber diese Studie lässt uns fragen, ob womöglich einige Gruppen mehr Barrieren überwinden müssen, um dann tatsächlich auch Mitglied eines Sportvereins zu werden.
Mehr Barrieren überwinden, das war Professorin Tina Nobis. Viktoria, sollen wir weitermachen mit Gegen den Strich?
Gerne. Wir haben ja in unserem Podcast eine Kategorie, die nennt sich Gegen den Strich gebürstet. Da fragen wir uns, ob man die Dinge nicht auch anders sehen kann, ob es Grund für Kritik gibt. Deshalb, so Heider, die Frage an dich. Bei euch sind ja ganz überwiegend muslimische Frauen, die zugewandert sind oder nach Deutschland geflohen sind im Schwimmverein. Und für die ist es wichtig, dass sie beim Sport nur unter sich Frauen sind. Dient euer Verein der Integration?
Integration bedeutet für mich, in einem Land die Sprache zu können, die Gesetze dieses Landes zu folgen und trotzdem selbst sein. Und ich will niemanden hier in diesem Sinne wechseln, tauschen, seinen Kopf ändern, sondern ich will in meinem Verein dafür sorgen, dass sie in Deutschland sich zurechtfinden, sich an die Gesetze halten, Spaß haben, Freunde finden und sich hier heimisch irgendwann wie ich mich heimisch fühlen. Und Integration, ich habe manchmal ganz viel Probleme mit diesem Wort, wie auch Laura gesagt hat. Die Menschen, die hier geboren werden, die werden nicht integriert. Mhm. Die sind wie Kinder, die hier sind, wie Lisa, wie Stefan, wie auch immer. Ich habe in der Schule Projekte gemacht mit Märchen, Geschichten erzählen. Und die Kinder, die Deutschen, die echte Deutschen mit deutscher Vergangenheit und Eltern, die sagen, wir haben es genug, im Gymnasium über Integration zu reden, weil es gibt niemand hier, dass man integrieren muss. Die Kinder, die Integrationshintergrund haben, hassen es, weil sie nie ankommen dürfen, weil der Gesellschaft die nicht erlaubt, hier zu sein wie die anderen. Und wenn ich geboren in Stuttgart bin, dann bin ich eine Stuttgarterin. Du kannst mich drehen und wenden. Ich bin in Stuttgart geboren worden und ich bin eine Stuttgarterin. Ob jemand das respektiert oder annimmt, ist sein Problem und nicht meinige, würde ich sagen. Und deswegen, aber trotzdem im Jugendbereich, wenn man anguckt, die 30 Jahre sind oder 25, die erzählen mir sehr oft, dass sie wurzellos sind. Ich habe eine Heimat, die ich verlassen habe. Die haben eine Heimat, die sie nicht Wurzeln schlagen dürfen.
Ja, Utko, du kannst weitermachen.
Ich mache weiter und zwar mit kritischen Fragen an Laura. Gegen den Strich auch an dich. Laura, viele Vereine haben Nachwuchsprobleme, bekommen nicht genug Leute für das Ehrenamt als Übungsleiter oder in den Vereinsgremien. Also sind jetzt die Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, sind das die Lückenbüßer, die dann die Lücken in den Vereinen auffüllen sollen?
Naja, zunächst mal glaube ich auch, dass man auch noch mal betonen muss, dass es ja ganz viele Vereine gibt, wo schon sehr viele Menschen mit Migrationserfahrung auch integriert sind oder eben organisiert sind. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist so das Problem vielleicht, dass unsere Gesellschaft sich einfach in einem starken Wandel befindet und die letzten Jahrzehnte einfach auch unglaublich viel passiert ist, auch der Zuzug von vielen Geflüchteten dann noch mal. Und ich glaube einfach, dass bisher der Veränderungsdruck in den Organisationen und auch in den Vereinen noch nicht so groß war, aber dass es einfach jetzt auch Zeit bedarf, bis die Vereine das erkennen und dann natürlich auch sich der Aufgabe und der Herausforderung annehmen und sich Gedanken machen müssen. Wie schaffen wir es denn, dass wir die Gesellschaft, so wie sie jetzt eben heute ist, im Verein auch abbilden können? Weil die Gesellschaft von heute und vor 50 Jahren kann man einfach nicht mehr vergleichen.
Laura, deine Sportart ist Fußball. Mhm. Jetzt gibt's auch so landsmannschaftliche Fußballvereine. Also Fußballverein, der türkisch geprägt ist, der italienisch geprägt ist. Was sagst du dazu? Machen die ihr paralleles Ding im negativen Sinne sozusagen?
Also nee, also im Endeffekt ist es ja das gleiche Beispiel wie jetzt mit Sohailas Schwimmverein. Auch da denke ich, es steckt ein ganz großes Potenzial, auch Integrationspotenziale in diesen Vereinen, weil sie es einfach schaffen, Menschen an sich zu binden, die sonst halt in gar keinem Verein womöglich wären und die auch eine tolle Möglichkeit bieten, wenn jetzt jemand ganz neu nach Deutschland kommt, die Sprache vielleicht nicht spricht, dann findet man einfach in solchen Vereinen erstmal wirklich einen guten Ort, um auch anzukommen. Ich denke auch, das ist ja auch immer die Frage, also ich glaube, das ist auch was ganz Normales. Jeder von uns sucht sich doch diese Organisation, diese Gruppen aus, wo wir denken, das sind jetzt irgendwie Menschen, die sind gleichgesinnt, die ticken gleich wie ich, bei denen fühle ich mich wohl, mit denen bin ich auf einer Wellenlänge. Deshalb also muss man, glaube ich, eher auch das Integrationspotenzial darin sehen.
Was habt ihr denn so als nächste Projekte vor?
Also klar, nach wie vor immer die Beratung, Begleitung, Unterstützung der Vereine. Das steht für uns natürlich immer an allererster Stelle. Und dann ist gerade so ein spezielles Projekt einfach das deutschlandweite Cricket-Netzwerk, das wir auch initiiert haben in Baden-Württemberg und wo wir die Sportart einfach weiter voranbringen möchten, weil wir auch in dieser Sportart ein unfassbar großes Integrationspotenzial, Potenzial für Empowerment für die Menschen sehen. Und ein weiterer Schwerpunkt soll auch die Arbeit mit älteren MigrantInnen tatsächlich werden, weil das auch noch eine Gruppe ist, die sehr stark unterrepräsentiert ist in den Vereinen und wir das einfach auch angehen wollen, da Projekte mit Kommunen vor Ort auf den Weg zu bringen.
Wir sprechen ja heute über dieses Gefühl, in einem Sportverein zu Hause zu sein. Laura, gibt es denn bei dir eine Sportart, die du mit deiner Heimat verbindest?
Ja, der Fußball und vielleicht da im Speziellen die Kombination zu meiner Heimat. Ich komme aus dem Oberschwäbischen und wir haben den Heiligen Berg, den Bussen nennt sich der. Und mit meiner Fußballmannschaft sind wir damals immer mindestens einmal in der Vorbereitung diesen Berg hochgejoggt. Und genau, das ist vielleicht so eine gute Kombination aus Heimat und Sportart, genau.
Wie geht's dir dabei, wenn du daran denkst?
Da, ja, also ist nicht unbedingt immer mit positiven Gefühlen.
Mit Muskelkater.
Ja, genau.
Sohaila, die gleiche Frage an dich. Wo ist im Sport deine Heimat? Gibt es so etwas, was du mit Heimat verbindest im Sport?
Ja, eigentlich bin ich im Volleyball und Basketball zu Hause gewesen, als ich nach Deutschland kam. Aber warum Schwimmen mein Heimat geworden ist, weil ich mit fast 15 Jahren eine ganz, ganz traurige Erlebnis hatte. Ein Cousin von mir und eine weitere Verwandtschaft, die sind beide im Wasser umgekommen, weil sie jemand anderes rausholen wollten. Und das war für mich auch was, was ich mir gesagt habe, sowas will ich nie mehr in meiner Umgebung erleben. Und das hat mich auch dazu getrieben, genau diesen Sport auszusuchen, dass meine Kinder im Wasser immer sicher sind. Die sind sehr gute Schwimmer alle. Und das ist für mich persönlich meine Heimat, es ist das Wasser. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass viele Frauen, die geflüchtet sind, einfach unheimlich viel Angst vor Wasser haben.
Es klingt alles teilweise auch sehr tragisch natürlich und traurig, aber wir müssen jetzt, glaube ich, zum Ende kommen, Utku,
genau.
Und uns mal darauf konzentrieren, dass wir ja gerade in unserer Sommerserie sind und auch ein bisschen Sommergefühl heute transportieren wollen, noch zum Schluss von dieser Folge. Und deswegen die Frage jetzt mal an euch beide. Welchen Sport wollt ihr auf gar keinen Fall im Sommer machen, weil es zu heiß ist?
Was ich nie mehr machen werde, auf einem Motorrad zu sitzen. Das würde ich nie mehr machen.
Habe ich auch großen Respekt vor.
Ja, und ich würde sagen, Rennen, Joggen, das würde ich nicht machen.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, alles, was bei der Hitze viel zu anstrengend ist oder irgendwie in einem stickigen Fitnessstudio oder in einer stickigen Turnhalle sich mega auszupowern, da bin ich lieber draußen im Sommer an der frischen Luft.
Und welcher Sport ist perfekt im Sommer?
Schwimmen.
Ja. Schwimmen. Und bei dir, Laura?
Ich bin tatsächlich gar nicht so die Schwimmerin, deshalb würde ich eher sagen das Radfahren, weil da hat man auch immer schön den Fahrtwind.
Stimmt, war ich gestern sogar.
Ja, ja, genau.
Macht auch Spaß. Utko, vielleicht sagst du auch nochmal ganz kurz, was machst du denn am liebsten im Sommer an Sport?
Tatsächlich mache ich eigentlich vor allem Jogging. Allerdings, wie gesagt, gucke ich dann, dass ich morgens um 5 renne zum Beispiel, wenn es noch einigermaßen angenehm ist, wenn die Sonne noch nicht so knallt.
Um 5 Uhr morgens?
Ja, um 5 Uhr morgens.
So früh stehst du auf?
Ja, tatsächlich. Ich habe festgestellt, über 20 Grad und wenn die Sonne dann noch scheint, dann macht mir Jogging keinen Spaß mehr, beziehungsweise dann bin ich echt fix und fertig, wenn ich das mache. Wir sind am Ende unseres Podcasts. Sueila Hosseini, vielen Dank für das Gespräch. Gründerin des muslimischen Frauenschwimmvereins in Stuttgart. Und vielen Dank, Laura Bartsch vom Württembergischen Landessportbund, dort im Programm Integration durch Sport. Vielen Dank, es hat Spaß gemacht. Und ja, ich wünsche euch auf alle Fälle noch einen sportlichen Sommer.
Auch danke von mir.
Dankeschön.
Nächste Woche setzen unsere KollegInnen in SWR Aktuell Mondial unsere Sommerreihe zu Heimweh und Fernweh fort. Sie sprechen mit zwei Reiseprofis aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz darüber, wie die Pandemie das Reisen verändert hat, vor allem für MigrantInnen und ihre Besuche in der alten bzw. zweiten Heimat.
Und für heute sagen wir erstmal vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und abonniert gerne unseren SWR Aktuell Mondial Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt.
Mein Name ist Utku Pasarkaya.
Ich bin Viktoria Merkulova.
Und wir sagen
Tschüss.
Tschüss und auf Wiedersehen.